NDR Info. Themen des Tages.
Nach Vorwürfen wegen Drogenmissbrauch, sexualisiertem Fehlverhalten und rechtsextremen Umtrieben bei den Fallschirmjägern in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz zieht die Bundeswehr Konsequenzen. 9 Soldaten wurden bereits entlassen, weitere Maßnahmen könnten folgen. Ein Thema heute Abend bei uns. Und Grönland, Dänemark und die USA. Sie kommen heute alle zusammen in Washington, um über Trumps Ansprüche auf die Insel zu sprechen. Kommt es zum Krach? Oder gelingt eine Einigung? Was bei diesem Treffen auf dem Spiel steht, auch das besprechen wir. Damit willkommen zu unseren Themen des Tages, bei dem wir natürlich auch auf den Iran schauen werden. Heute ist Mittwoch, der 14. Januar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, der Fall sorgt schon seit ein paar Wochen für Schlagzeilen. Heute hat mit der ersten Sitzungswoche im Bundestag auch die parlamentarische Aufarbeitung begonnen. Im Verteidigungsausschuss des Bundestages ging es um die Vorfälle beim Fallschirmjägerregiment in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. In der Niederaubach-Kaserne steht ein Skandal im Zentrum. Dort soll es zur sexualisierten Gewalt gekommen. Es geht um Drogenmissbrauch, es geht um Exhibitionismus, um Hitlergrüße und eine Nazi-Party. Insgesamt 200 einzelne Delikte, die den Fallschirmjägern vorgeworfen werden. In 16 Fällen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Mario Kubina.
Viel los vor dem Sitzungssaal 2700 im Bundestag. Abgeordnete, Journalisten, hochrangige Offiziere sind da. Auf der Tagesordnung der Skandal bei einer Einheit der Fallschirmjäger. Carsten Breuer ist gekommen, der ranghöchste Soldat der Bundeswehr.
Die Vorfälle in der Luftlandebrigade 1 haben mich tief betroffen gemacht.
Wo es Fehlverhalten gegeben hat, wird man dem nach den Worten des Generalinspekteurs konsequent nachgehen.
Wir akzeptieren in der Bundeswehr weder sexualisierte Gewalt oder Extremismus noch Drogenmissbrauch oder Diskriminierung.
Genau diese Vorwürfe stehen aber im Raum. Im Fokus das Fallschirmjägerregiment in Zweibrücken mit etwa 1800 Soldatinnen und Soldaten. Gegen 55 von ihnen wird ermittelt, mit ersten Konsequenzen, wie Heereschef Christian Freuding deutlich macht.
Von 19 durch das Heer beantragten Entlassungsverfahrens sind mittlerweile 9 vollzogen worden, 4 weitere sind eingeleitet.
Außerdem seien 18 Mal Disziplinarmaßnahmen verhängt worden. Grundsätzlich kann das von einer Geldbuße über Gehaltskürzung und Beförderungsverbot bis hin zur genannten Entfernung aus dem Dienst gehen. Erste Hinweise auf Verfehlungen bei den Fallschirmjägern gab es schon vor mehr als einem Jahr.
Die Frage ist eben, weshalb es so lange gedauert hat, bis diese Vorwürfe tatsächlich auch disziplinarrechtlich und strafrechtlich bearbeitet worden sind.
Sagt der CDU-Politiker Thomas Röwekamp, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Auch das will die Bundeswehr jetzt aufarbeiten, damit solche Entwicklungen in Zukunft früher erkannt werden. Die Stichworte dazu: bessere Kontrollmechanismen und mehr Prävention. Konkrete Vorschläge werden noch erarbeitet. Kritik am Krisenmanagement des Verteidigungsministers kommt von der grünen Politikerin Agnieszka Brugger.
Wenn es eine Nulltoleranzpolitik gegen Sexismus, Rechtsextremismus und ein solch schwerwiegendes Fehlverhalten gibt, dann muss sie von unten gelebt werden, von den mittleren Ebenen umgesetzt werden. Aber der Minister muss mit seinem Namen dafür stehen.
Nur war von Boris Pistorius bei dieser Ausschusssitzung nichts zu sehen. Sein Parteifreund Falko Drossmann nimmt ihn in Schutz. Er ist der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
Es war da der Generalinspekteur und es war da der Inspekteur des Heeres. Das sind die verantwortlichen Truppenführer. Der Verteidigungsminister steht nicht im Gefecht vorne, sondern das sind diese Generäle, die auch die Verantwortung haben. Minister Pistorius hat sich ganz klar geäußert, aber der muss jetzt auch nicht hier antanzen und die Truppenführer von ihrer Verantwortung freimachen.
Pistorius hat die Vorfälle bei einer anderen Gelegenheit erschütternd genannt. Der Skandal bei den Fallschirmjägern ist noch nicht ausgestanden. Doch schon jetzt hat die Bundeswehr einen Image-Schaden erlitten. Von den Folgen für die betroffenen Soldatinnen ganz zu schweigen.
Mario Kubina über den Skandal bei den Fallschirmjägern in Rheinland-Pfalz und die Vorfälle bei der Bundeswehr kommentiert jetzt aus dem ARD-Hauptstadtstudio unser Korrespondent Uli Haug.
NDR Info. Die Meinung.
Sexualisierte Übergriffe, Frauenhass, Drogenmissbrauch, Rechtsextremismus und Antisemitismus. Insgesamt 200 Delikte und 55 Beschuldigte. Die Vorwürfe gegen die Zweibrücker Fallschirmjäger sind gravierend, sie sind ekelhaft und schon lange bekannt. Umso skandalöser ist es, wie lange die Aufklärung dauert. Denn bereits im Oktober 2024 gab es die erste anonyme Meldung einer Soldatin bei der damaligen Wehrbeauftragten. Danach hat es Monate gebraucht, bis die Ermittlungen wirklich Fahrt aufgenommen haben. Der ranghöchste Soldat, Generalinspekteur Breuer, verurteilt die Vorfälle. Er ist sich aber sicher, dass sie diesmal anders gelagert sind als vor einigen Jahren beim Kommando Spezialkräfte KSK. In Zweibrücken gebe es keine Hinweise auf zersetzende, sich durch Verbände hindurchfressende Strukturen, die gebildet worden sind, um womöglich Staatsumstürze zu planen. Das sagt der ranghöchste Soldat der Republik. Allein, dass er solche Worte wählt, zeigt, es ist ernst. Der Schaden ist groß, besonders für die betroffenen Soldatinnen, aber auch für die Bundeswehr. Denn die will wachsen und mehr Frauen vom Dienst an der Waffe überzeugen. Zweibrücken kann das Gegenteil bewirken. Die militärische Führung hat die Verantwortung übernommen, ist um Aufklärung bemüht. Wer im Verteidigungsausschuss gefehlt hat, war Verteidigungsminister Pistorius. Auch der beliebte Minister wusste schon länger von Zweibrücken. Auch Pistorius hätte Fehler eingestehen können und sich glaubhaft an die Spitze einer Null-Toleranz-Politik gegen Sexismus und Rechtsextremismus stellen können. Diese Chance hat Boris Pistorius nicht genutzt. Leider.
Soweit die Meinung von Uli Haug zu den Vorfällen in der Fallschirmjägerkaserne, Zweibrücken und die Folgen für die Bundeswehr hier in den Themen des Tages. Seit mehr als einer Woche stehen die rund 56.000 Grönländerinnen und Grönländer erneut im Fokus der Welt. Nachdem der US-Präsident Donald Trump gefordert hatte, Grönland müsse zu den USA gehören, notfalls auch durch einen Militäreinsatz. Aber vielleicht könne man Grönland auch kaufen, investieren. Hauptsache, Grönland wird Teil der USA. Man kann ein anderes Volk nicht kaufen, lässt Dänemarks Ministerpräsidentin ausrichten. Die größte Insel der Welt war ja früher eine dänische Kolonie und gehört inzwischen als weitgehend selbstverwaltete Region immer noch zum dänischen Königreich. Und deshalb herrscht auch bei der Regierung in Kopenhagen gerade Alarmstimmung. Und beide, Grönlands und Dänemarks Außenminister, werden heute in Washington empfangen. Kommt es da zum Krach oder gelingt eine Einigung? Trumps Drohung dürfte auf jeden Fall wie eine dunkle Wolke über den Verhandlern schweben. Auch weil der Präsident nachgelegt hat.
US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt über die von den USA erhobenen Ansprüche auf Grönland einer einvernehmlichen Lösung eine eindeutige Absage erteilt. Die Insel gehöre aus Gründen der nationalen Sicherheit in die Hände der USA. Alles andere sei inakzeptabel, schrieb Trump auf True Social. Der Post wurde wenige Stunden vor einem Treffen zwischen der Außenministerin Grönlands Vivian Motzfeldt, dem dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen sowie US-Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio in Washington abgesetzt. US-Präsident Trump formuliert seit Monaten die Absicht, die Insel Grönland dem Staatsgebiet der USA hinzuzufügen. Die Idee trifft aber auch in Washington auf scharfe Kritik, selbst in Trumps eigener Partei. Vizepräsident J.D. Vance hatte die Äußerungen Trumps zuletzt runtergespielt. Trump habe mit seinen Äußerungen nur auf Sicherheitsmängel aufmerksam machen wollen, weil Dänemark hier zu wenig in Grönland investiere. Die Delegation aus Grönland und Dänemark dürfte die US-Regierung auch an das bereits seit 75 Jahren bestehende dänisch-US-amerikanische Abkommen über die Verteidigung Grönlands erinnern. Dieses Papier erlaubt den USA bereits heute in Grönland Militäranlagen und Stützpunkte im Rahmen der NATO-Verteidigung Planung zu errichten. Seit Ende des Kalten Krieges haben die USA dort aber mehrere Radar- und Frühwarnanlagen sowie eine unterirdische Testanlage geschlossen.
Also was kommt heute bei diesem Treffen raus? Das werden die nächsten Stunden zeigen. Heute treffen sich die Außenminister der USA, Dänemarks und Grönland. Aber kaufen, investieren, übernehmen, Trumps Botschaft ist klar. Grönland soll amerikanisch werden. Auf was muss man sich da in Europa also einstellen, damit man nicht ganz übel überrascht wird? Darüber habe ich mit Michael Paul gesprochen. Er ist Arktis-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er forscht und berichtet seit Jahren über die Sicherheitsinteressen der USA, aber auch die Interessen Russlands und China dort im schmelzenden ewigen Eis. US-Präsident Trump sagt,
Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Wir müssen es haben. Ich habe Michael Pau gefragt, warum ist diese Insel für die USA und für Trump ganz besonders zu einem solchen politischen Fixpunkt geworden?
Ja, Grönland ist seit 1832, also seit fast 200 Jahren, Amerikas fixe Idee, zu der sie immer wieder zurückkehrt. Weil allein der Blick auf die Karte zeigt ja, wie bedeutsam Grönland ist. Und Trump, unglücklicherweise, liest er weniger Bücher, sondern schaut mehr auf Landkarten.
Ich hole mal den Elefanten in den Raum rein, Herr Paul. Die Botschaft ist ja klar, Grönland soll amerikanisch werden. Der Präsident sagt es. Können Sie sich mit all Ihrer Forschung, Expertise in dieser Region einen militärischen Einsatz der US-Streitkräfte vorstellen?
Nee, das ist eigentlich ein schlechter Witz. Es ist auch völlig unnötig, weil letzten Endes haben die USA seit 1941 und mit dem modifizierten Vertrag von 1951 alle Möglichkeiten, die sie wünschen, auf Grönland Truppen zu stationieren oder einige ihrer deaktivierten Streitkräftebasen wieder zu aktivieren. Das waren ja über 12. Und früher waren über 10.000 Mann oder beziehungsweise Truppen auf Grönland versammelt. Das sind heute gerade mal 200-300. In Thule, ne, der früheren Thule Airbase, die heute Pituffik Space Base heißt.
Aber das heißt, wie weit könnte die US-Regierung die Präsenz dort einfach ganz schnell faktisch ausbauen über die bestehenden Stützpunkte, ohne formell zu annektieren? Also welche Grauzonen sind da gerade?
Das sind keine Grauzonen, da müssen sie bloß mit Nuuk und Kopenhagen sprechen. Das ist relativ einfach. Die Dänen und Grönländer haben das auch wiederholt angeboten. Bloß eine Frage des Dialogs. Und der, ja Gott sei Dank, jetzt mit dem Gespräch in Washington hoffentlich endlich mal auf eine bessere Ebene gesetzt wird.
Haben Sie da Vertrauen in solche Gespräche? Was erwarten Sie sich denn von heute Abend?
Naja, wir wissen ja, dass Zelensky schon mal übel vorgeführt wurde. Insofern ist man natürlich etwas gespannt, insbesondere weil J.D. Vance daran teilnimmt, der auch ein Büchsenspanner ist und auch nicht gerade einer der angenehmsten Gesprächspartner ist. Also man kann gespannt sein, aber Rasmussen ist auch ein erfahrener Politiker. Insofern vertraue ich da mal auf das Verhandlungsteam auf dänischer und grönländischer Seite.
Rasmussen, der dänische Außenminister, der eben auch heute auch eingeladen ist. Dennoch, die dänische Ministerpräsidentin sagt, naja, also wir müssen schon weiterhin in Hab 8 sein. Wir können das jetzt nicht als Gefahr abtun. Was bedeutet das alles eigentlich für die EU, für die europäischen NATO-Staaten? Was ist jetzt Ihrer Meinung nach wichtig?
Für die EU wie für die NATO-Staaten ist wichtig, die Position beizubehalten, gemeinsam möglichst zu agieren und gegebenenfalls tatsächlich auch europäische Truppenteile nach Grönland zu entsenden. Mhm. Um dort jetzt nicht einer militärischen Aktion der Amerikaner zu begegnen, sondern einfach klar zu machen, wir sind bereit, auch diesen von Trump perzipierten Bedrohungen, die ja nicht real sind, entgegenzuwirken. Aber wir sind bereit, das Argument zu akzeptieren und da verstärkt uns zu engagieren.
Und Deutschland, sind wir da auch irgendwo Sicherheitsakteur? Welche Strategie sollte die Bundesregierung haben?
Im Verteidigungsministerium ist man bereits am Überlegen, wie man dazu beitragen kann. Und ich habe letztes Jahr noch eine Studie Deutschland als arktischer Sicherheitsakteur veröffentlicht, in dem weitere Überlegungen enthalten sind.
Zum Beispiel?
Also sich stärker schlichtweg auf die Arktis einzustellen. Der arktisch-nordatlantische Raum wird nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels immer wichtiger werden. Und darauf müssen wir uns auch einstellen.
Wir haben eingangs im Gespräch ja festgehalten, das ist ein Fixpunkt in der US-amerikanischen Geschichte, diese große Insel Grönland. Und dennoch haben Sie damit gerechnet, dass das jetzt mit der zweiten Administration Trumps nochmal so an Geschwindigkeit aufnimmt?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Also Trump ist ja nicht unbedingt konsequent, aber er vergisst nicht, er vergibt nicht. Und das ist wahrscheinlich, letzteres ist wahrscheinlich eher der ausschlaggebende Punkt. Die Ablehnung seiner Grönland-Idee war in der ersten Amtszeit eine seiner großen Debakel, eine seiner großen Demütigungen eigentlich. Und sowas vergisst er nicht. Und deshalb hat er es wahrscheinlich aufgegriffen, nicht zuletzt, weil er immer wieder auf die Karten guckt und Grönland einfach big and beautiful ist. Ne? Also er liebt ja big and beautiful Bills und Grönland ist a very big, very beautiful island. So, naja, er will es haben. Das ist letzten Endes, glaube ich, ein sehr persönlicher, narzisstischer Wesenszug, der immer nach dem Schönsten, Größten greift.
So schätzt es der Arktis-Experte Michael Paul von der Stiftung Wissenschaft und Politik ein. Heute treffen sich die Außenminister bzw. Ministerin Grönlands und Dänemarks mit den US-Vertretern. Marco Rubio, auch Außenvertreter, und eben J.D. Vance, der Vizepräsident, der sich auch in diese Runde dazugesellen wird. Und damit schauen wir heute natürlich in den Themen des Tages auf den Iran. Das Internet ist weiterhin gesperrt. Die Behörden blockieren das Netz, um den Austausch von Informationen zwischen den Menschen im Land zu erschweren und auch um zu verhindern, dass Fotos und Videos von den Protesten und der Gewalt gegen die Demonstranten ins Ausland gelangt. Dem US-Außenministerium zufolge wurden mehr als 10.000 Demonstranten festgenommen. Schauprozesse sind geplant und erste Hinrichtungen könnte es bereits heute geben. Das Gewaltsame, das erbarmungslose Vorgehen des Regimes führt auch dazu, dass die Proteste abflachen. Lissie Kaufmann nimmt uns mit, wie die aktuellen Entwicklungen sind.
Mit Rollkoffern und Plastiktüten kommen sie an. Menschen aus dem Iran am Grenzübergang im Osten der Türkei. Sie sind geflohen, auch vor der Brutalität des iranischen Regimes. Das geht weiter hart gegen die Demonstrierenden vor. Im Netz kursiert das Bild eines jungen Mannes, Erfan Solzani. 26 Jahre alt soll er sein, braune Haare, ein Stecker im rechten Ohr. Er soll hingerichtet werden, so berichtet es eine Angehörige dem Newsender CNN. Ich war in einem solchen Schock. Ich habe so geweint. Ich bin noch jetzt im Schock. Wie in einem Albtraum, erzählt die Frau der Reporterin in einer Videoschalte. Erfan habe Freiheit gewollt für die Menschen in einfachen Lebensbereichen und Freiheit für den Iran. Und jetzt stehe er vor seiner eigenen Hinrichtung. Auch die Menschenrechtsorganisation Hengav berichtet von dem Fall. Mitarbeiter haben versucht, Details von den Angehörigen rauszufinden. Die wissen aber selbst kaum etwas, erzählt Mina Khani von Hengav, dem ARD-Studio Istanbul.
Sie wissen gar nicht, was er überhaupt gemacht haben soll. Sie wissen nur, dass er dann festgenommen wurde und dass es jetzt mit der Hinrichtung gedroht wird.
Unklar auch, ob die Hinrichtung, die für heute angesetzt war, wirklich vollstreckt wird oder ob das iranische Regime nur Druck ausüben will.
Für uns war es so ein bisschen unklar, ob das halt eine Abschreckungsmanöver ist oder tatsächlich will der Staat jetzt schon anfangen mit der Hinrichtungswellen.
Klar und deutlich ist dabei die Ankündigung der iranischen Justiz. Sie will jetzt schnelle Verfahren. Das hat Justizchef Mohseni Eshehai angekündigt. Wenn man erst 2-3 Monate später reagieren würde, hätte das nicht denselben Effekt, erklärt der Justizchef. Bei den Anklagen geht es um den Vorwurf Kriegsführung gegen Gott. Das kann nach islamischem Recht im Iran mit der Todesstrafe geahndet werden. Mina Khani von der Menschenrechtsorganisation Hengav sagt, neu sei das Vorgehen des Regimes nicht. Jetzt aber habe man es mit einer anderen Dimension der Willkür zu tun.
Die Brutalität des Regimes, die wir normalerweise kennen, wenn das Regime andersdenkende politische Gefangene und Minderheiten quasi angreift. Das, die Strategie kennen wir von der. Aber jetzt macht das Regime dasselbe in einer großen Dimension mit einfachen Menschen auf der Straße vor den Augen anderer Menschen.
Die genaue Zahl der Todesopfer ist weiter unklar, auch weil die Kommunikation mit den Menschen im Iran seit der Kappung des Internets erschwert ist. Die iranische Menschenrechtsorganisation Khana mit Sitz in den USA berichtet von fast 2600 Toten seit Ausbruch der Proteste. Sollte es jetzt auch zu Hinrichtungen kommen, ist unklar, wie sich die USA verhalten werden. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag davor gewarnt und angekündigt, man werde, Zitat, sehr hart reagieren. Die USA ziehen laut Medienberichten bereits einen Teil ihrer Mitarbeiter von Stützpunkten in der Region ab, wohl auch als Vorbereitung auf mögliche iranische Angriffe.
Und eine der größten Hoffnungen des Regimes mag auch sein, dass die Welt irgendwann wegguckt. Business as usual. Die aktuelle Lage deswegen nochmal bei uns in den Themen des Tages zu den Protesten im Iran von Lissie Kaufmann zusammengefasst. Der Anschlag auf die Berliner Stromversorgung jetzt zum Anfang dieses Jahres hat auch erneut gezeigt, wie verwundbar Teile der kritischen Infrastruktur in Deutschland nun mal sind. Und heute wurde darüber auch im Bundestag gesprochen, denn die erste Sitzungswoche des Bundestages im Jahr läuft und hat begonnen mit einer anderthalbstündigen Regierungsbefragung. Unter anderem dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Er stellte sich den Fragen der Abgeordneten. Dietrich Karl-Meurer hat zugehört.
Nach dem Anschlag in Berlin sind mehr als 100.000 Menschen mehrere Tage ohne Strom. Das nimmt der Innenausschuss des Bundestages zum Anlass, um sich damit zu befassen, wie die kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. In der nicht öffentlichen Sitzung berichten die Präsidenten von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz den Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen. Danach zieht der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, dieses Fazit.
Die Erkenntnisse über die Täter jetzt konkret in Berlin, aber auch die sogenannten Vulkangruppen im Hintergrund einer möglichen Täterschaft sind ziemlich ernüchternd. Man muss einfach analysieren. Offensichtlich ist in den vergangenen Jahren im Bereich von Linksextremismus und Linksterrorismus zu viel verharmlost worden.
Enttäuscht reagiert der grüne Innenpolitiker Marcel Emmerich.
Also unser Eindruck ist, dass es hinsichtlich der Ermittlungsergebnisse einfach nach wie vor sehr mager ist.
Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass der Schutz kritischer Infrastruktur verbessert werden muss. Die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser sieht Handlungsbedarf.
Weil wir einfach sehen, dass unsere kritische Infrastruktur nicht so geschützt ist, wie sie sein sollte und dass wir da dringend nachbessern müssen und das werden wir jetzt auch machen.
Im Mittelpunkt steht das geplante KRITIS-Dachgesetz. Es sieht unter anderem Risikoanalysen, Notfallpläne und Meldepflichten vor. Der Entwurf wurde vom Kabinett beschlossen, nun liegt er beim Bundestag. CDU-Politiker Trohm drängt auf Tempo.
Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf und ja, es ist wichtig, dass wir diesen schnell umsetzen.
Die Grünen halten den Entwurf für unzureichend. Marcel Emmerich sagt,
das, was da aus dem Bundesinnenministerium vorgelegt wurde, ist ein reiner Etikettenschwindel, weil es ist kein richtiges KRITIS-Dachgesetz. Es ist nicht verzahnt, es ist nicht ganzheitlich gedacht. Analog und digital gehen nicht wirklich Hand in Hand. Und da gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf.
Ein entsprechender Antrag der Grünen für einen ganzheitlichen Schutz kritischer Infrastruktur scheitert im Innenausschuss an Union, SPD und AfD. Am Nachmittag befasst sich der Bundestag in der Regierungsbefragung mit dem Anschlag. Abgeordnete fragen Innenminister Alexander Dobrindt nach den Tätern und nach Konsequenzen. Der CSU-Politiker sagt klar,
diese Gruppe, die hier agiert, sie tritt auf wie Linksextremismus, sie spricht wie Linksextremismus, sie bekennt sich offen zum Linksextremismus. Ja, dann ist es auch Linksextremismus und nichts anderes an dieser Stelle.
Neue Ermittlungserfolge hat der Minister nicht zu verkünden.
Wir haben es mit mehreren Gruppen zu tun, die unabhängig voneinander arbeiten und die ganz offensichtlich zurzeit angereizt sind, in Deutschland Terroranschläge durchzuführen. Wir haben noch keine Erkenntnis darüber, wann und wie sie wieder zuschlagen werden.
Mehrere Abgeordnete wollen wissen, wie die Bundesregierung reagiert. Dobrindt verspricht einen härteren Kurs gegen Linksextremisten.
Wir müssen deutlich stärker den Blick auf den Linksextremismus richten. Das ist in erster Linie keine polizeiliche Arbeit, das ist eine geheimdienstliche Arbeit. Deswegen werden dort deutlich die Kräfte verstärkt. Und zum anderen brauchen wir auch neue Ermittlungsmethoden.
Der Minister kündigt zum Beispiel mehr digitale Ermittlungsbefugnisse an, will das KRITIS-Dachgesetz schnell umsetzen und betont abschließend,
wir überlassen dem Linksterrorismus nicht das Feld, meine Damen und Herren.
Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat sich den Fragen der Abgeordneten zur Sicherheit der systemrelevanten Infrastruktur gestellt. Neue Bedrohung, neue Verantwortung, die Resilienz und Sicherheit für die Infrastruktur waren heute Thema im Bundestag. Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem Mittwoch, dem 14. Januar. Guten Abend.